Ich möchte versuchen, theoretisch was über die Rolle des Mythos in der Psychoanalyse zu sagen. Auf den ersten Blick erscheint der Mythos irgendwie als Chaos, als eine Anhäufung zusammenhangloser Ideen teilweise. Bezeichnend ist, dass er sozusagen ohne Sinn und Verstand ist. Er widersetzt sich den Grundkategorien unseres Denkens und fordert sie geradezu heraus. Im ersten Punkt möchte ich fragen, wie man dem Mythos gegenübertreten kann oder muss. Die Vielfalt der Gegenstände, Themen und Motive des mythischen Denkens ist unermesslich. Alle Versuche verschiedener Richtungen der Mythenforschung, sie auf einen einheitlichen Typus zurückzuführen, waren letztlich zum Scheitern verurteilt. Trotzdem zeigt sich eine bestimmte Einheitlichkeit, denn in den verschiedensten Ländern und unter ganz unterschiedlichen sozialen und kulturellen Bedingungen begegnen uns immer wieder die gleichen mythischen Grundgedanken. Das lässt sich erst verstehen, sobald wir nicht mehr nach den Inhalten, sondern nach der Form des mythischen Denkens fragen. Alle Mythentheorien, auch die Freuds, in der die Mythenschöpfungen zu Abwandlungen des immer gleichen psychologischen Themas der Sexualität werden, bezeugen die gleiche methodologische Einstellung, die Hoffnung, uns die Welt des Mythos durch intellektuelle Reduktion verständlich zu machen. Der Mythos besteht aber nicht einfach aus einer Masse ungeordneter, wirrer Ideen, er beruht auf einer ganz bestimmten Wahrnehmungsweise. Es ist eine eigene Form des Weltbegreifens, die den Charakter des mythischen Denkens ausmacht. Und zwar diejenige Form, die allen anderen Formen des Weltbegreifens zugrunde liegt und vorausgeht. Die Funktion des Mythos besteht darin, in die Welt der sinnlichen Wahrnehmung eine erste geistige Ebene einzuführen. Gegenständen und Eindrücken, für die es noch keine Begriffe gibt, einen ersten geistigen Ausdruck zu verleihen. Dieser Ausdruck zeigt sich nicht in einer Welt von Dingen und Eigenschaften, sondern äußert sich in mythischen Potenzen und Kräften, in Dämonen und Göttergestalten. Alle Leistungen der Kultur, Ethik, Recht, Moral, Kunst und Religion haben im Mythos ihre Basis. Sie gehen aus ihm hervor. Zweitens, was ist eine symbolische Form? Nach Ernst Cassirer erfasst der Mensch die Welt in Symbolen, genauer in symbolischen Formen. Für ihn ist der Mensch ein Animal Symbolicum. Unsere Sinneserfahrung ist bereits ein Prozess der Umwandlung in Symbole. Die reine Sinnesempfindung ist so komplex, fließend und reich, dass wir ohne diese Umwandlung nur eine Art blühende, schwirrende Konfusion wahrnehmen würden. Wir müssen das sensorische Feld in Gruppen und bestimmte Muster von Sinnesdaten gliedern, das heißt aktiv bestimmte Formen in die Welt hineinlegen, sonst können wir nichts erkennen. Damit sind die Sinneswahrnehmung, die sinnlichen Elemente der Farbe, des Tones und so weiter, auch schon Symbole. Der Mythos wiederum hat die Fähigkeit, die Welt der bloßen Eindrücke weiter zu strukturieren. Jeder Eindruck unserer Erfahrung hat Anspruch auf Wirklichkeit. In der Wissenschaft geht das Bestreben dahin, die subjektiven Erfahrungsqualitäten zu eliminieren. So wird im wissenschaftlichen Denken, um zu allgemein gültigen Bestimmungen zu gelangen, zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Farben, etwa zwischen Rot und Blau, letztlich auf einen Zahlenunterschied, die Maßzahl der Wellenlänge im Farbspektrum reduziert. Es wäre jedoch unangemessen zu behaupten, diese Zahl würde alle, vor allem die subjektiven Qualitäten der Farbe, darstellen. Die Zahl als letzte Realität, als das Wesen und die Substanz der Dinge zu bezeichnen, wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Wenn wir diesen erkenntnistheoretischen Grundsatz beherzigen, dann erscheint auch die unterste Schicht unserer sinnlichen Erfahrung, die Schicht unserer Gefühlsqualitäten, in einem neuen Licht. Sie bildet die erste rudimentäre Stufe unserer Erfahrung, freilich ohne bereits jene Form der Verallgemeinerung zu erreichen, die wissenschaftliche Begriffe verlangen. In der Welt dieser sogenannten sekundären Qualitäten entsteht der Mythos. Drittens, wodurch ist das wissenschaftliche Denken charakterisiert? Das wissenschaftlich-empirische Denken ordnet Wahrnehmungen in ein System konstanter Verhältnisse ein. Der einzelne Sinneseindruck muss sich gegenüber der Ganzheit der Erfahrung bewähren. Objektivität im empirischen Denken bedeutet die Unterscheidung zwischen substanziell bzw. wesentlich und akzidentell, also zufällig. Dadurch kommt es zu einer Konzeption einer Welt mit allgemein verbindlichen Gesetzen, in der alles feste und bestimmbare Eigenschaften hat. Das Ziel dieses Denkens liegt in einer Synthese alles Besonderen zu einer durchgängigen Einheit der Erfahrung. Die Voraussetzung dafür ist die analytische Zerlegung der Erfahrung in ihre konstitutiven Faktoren, in selbstständig definierte Elemente, einzelne Begriffe. Dadurch können auch die Gesetzmäßigkeiten, die zwischen diesen Elementen wirken, festgemacht werden. Es entsteht eine kausale Ordnung. Ein Sinneseindruck wird in diesem System nur mehr als wirklich anerkannt und nicht als Sinnestäuschung abgetan, wenn er den Gesetzmäßigkeiten dieses Erfahrungssystems nicht widerspricht. Wodurch ist das mythische Denken charakterisiert? Da der Mythos seinen Ausgangspunkt aus der Unmittelbarkeit der Erfahrung nimmt, kann er nicht auf vorbestehende Begriffe und Gesetzmäßigkeiten zurückgreifen. Die Wirklichkeit, auf die er stößt, ist noch homogen und undifferenziert. Er muss grundlegende Unterscheidungen erst selbst einführen. Dem mythischen Denken fehlt die Möglichkeit, die unmittelbare Wahrnehmung einzuordnen. Für die analytische Zerlegung dieser Erfahrung in ihre konstitutiven Faktoren fehlt die Voraussetzung, nämlich die Kenntnis dieser Faktoren und ihrer Zusammenhänge. Dadurch, dass sich das Bewusstsein auf keinen mittelbaren Maßstab beziehen kann, bleibt es im bloßen Eindruck gefangen. Kurz, das mythische Bewusstsein kennt die Unterscheidungen des empirisch-wissenschaftlichen Denkens nicht. Dieser Grundzug des mythischen Denkens erklärt die Phänomenologie des Mythos schon über weite Strecken. Der Mythos lebt in einer unbemittelbaren, nicht hinterfragbaren Wirklichkeit, einer Welt, die ihm als das Objektive schlechthin gegenübersteht. Es gibt hier keine feste Trennung zwischen bloß Vorgestellten und Wirklichen, zwischen Wunsch und Erfüllung, zwischen Bild und Sache. Der Mythos kennt keine verschiedenen Realitätsstufen und keine gegeneinander abgegrenzten Grade objektiver Gewissheit. So gibt es auch zwischen Traum und Wachen keine feste Grenze. Die Wirklichkeit ist einfach da, Wirklichkeit unter Anführungszeichen, und wird als Ganzes erfasst. Es ist nicht so, dass dem mythischen Denken die allgemeine Kategorie von Ursache und Wirkung fehlt. Im Gegenteil, es zeigt sogar eine Art Hypertrophie der Kausalität. In der mythischen Welt gibt es keine Zufälle. So sind zum Beispiel ein Unglück, eine Verletzung, so sind Krankheit und Tod niemals zufällige Ereignisse, sondern sie gehen stets auf magische Einwirkungen zurück. In der mythischen Welterklärung entsteht diese Form der Kausalität durch direkte Assoziation, aus bloßer Koexistenz. Was gemeinsam im Bewusstsein auftritt, gehört wesentlich zusammen und wird im Verhältnis von Ursache und Wirkung begriffen. So ist es tatsächlich die Schwalbe, die den Sommer macht. Während die empirische Wissenschaft jegliche Tatsachen nur in ihrer gleichartigen Wiederkehr akzeptiert, betont der Mythos das Hier und Jetzt. Das, was das Interesse des mythischen Denkens fesselt, ist der Einzelfall. Zum Beispiel das Sterben eben dieses einen Menschen zu dieser Zeit. Der Mythos ist ein Abkömmling der Emotion. Durch seinen emotionalen Kontext erhält er seinen spezifischen Charakter. Die ganze Welt trägt lebendige, dämonische Züge. Alles ist durch die Intensität des unmittelbaren Eindrucks sozusagen magisch miteinander verbunden. So wird zum Beispiel die Tatsache, dass der Tote in den Träumen und in den Gefühlen der Liebe, der Furcht und so weiter noch gegenwärtig ist, durch das Weiterleben des Toten ausgedrückt und erklärt. Die Welt des Mythos ist dramatisch, eine Welt des Handelns, der Kräfte, der widerstreitenden Mächte. Alles ist von einer besonderen Atmosphäre umgeben, eine Atmosphäre von Freude oder Niedergeschlagenheit, von Furcht oder Erregung. Auch Gegenstände sind nicht tote, emotionslose Dinge, sondern entweder freundlich oder feindlich gesonnen, vertraut oder unheimlich, verlockend oder abstoßend. Diese elementare Form des Erlebens hat auch im Leben aufgeklärter Menschen ihre ursprüngliche Kraft nicht eingebüßt. Sobald wir von einer heftigen Gefühlsregung ergriffen werden, stellt sich auch bei uns diese dramatische Auffassung der Dinge ein. Weil der Mythos die Denkform der logisch-kausalen Analyse nicht kennt, kann für ihn auch die scharfe Grenze zwischen dem Ganzen und seinen Teilen nicht bestehen. Was einen Teil, auch einen ehemaligen Teil eines Gegenstandes oder einer Person betrifft, gilt immer auch für das Ganze. Es gilt auch das Gesetz der Metamorphose. Nichts besitzt eine feste, unveränderliche Gestalt. Ein Gott kann sich in Tiere, Gegenstände und so weiter verwandeln. Eines der wesentlichsten Charakteristika des mythischen Denkens ist, dass alles Ideelle in ein sinnlich fassbares Sein übersetzt wird. Daher muss das mythische Denken Bedeutung, um es überhaupt zu fassen, immer in etwas Dingliches, etwas Konkretes bzw. Persönliches umsetzen. Es gibt also nicht die Vorstellung des Heiligen an sich, sondern einen Gott. Wie wir davor gehört haben, wäre der Held wahrscheinlich auch so ein Beispiel dafür. Für Psychoanalytikerinnen ist interessant, dass das mythische Denken denselben Gesetzmäßigkeiten folgt, die in der Psychoanalyse dem Primärprozess zugeschrieben werden. Gerade auf den primitiveren Stufen des Mythos zeigt sich eine Dynamik am Werk, die genau dem Wirken der Primärvorgänge entspricht, Wunscherfüllung und Projektion. Fünftens, welche symbolische Form hat der Mythos? Für das rationale Denken erscheint der Mythos primitiv, weil seine Inhalte den Anforderungen der Logik nicht standhalten. Aber der Mythos hat die Fähigkeit, Eindrücke, die sich dem wissenschaftlichen Denken entziehen, auszudrücken. Er tut das in einer speziellen Form der Symbolik, der sich das mythische Denken bedient. Diese Symbolform, die präsentative Symbolik, kann auch das erfassen, was dem logischen Jenseits, dem Bereich des Unsagbaren, wie die Philosophin Susanne Langer in Anlehnung an das bekannte Wittgenstein-Zitat meint, zugehört. Mythos, Musik, bildende Künste und so weiter artikulieren sich auf diese Weise. Diskursive Symbolik dagegen meint den artikulierten Symbolismus der Sprache. Auch das wissenschaftliche Denken ist diskursiv, da es sich der Logik der Sprache bedient. In der unmittelbaren Erfahrung geschehen viele Dinge gleichzeitig und werden auch gleichzeitig wahrgenommen. Die Sprache muss diese Dinge nacheinander, wie Perlen auf einen Rosenkranz, aufreihen, obwohl diese primär nicht in einer zeitlichen Abfolge auftreten. Wir können nicht in Begriffsbündeln sprechen. Präsentative Symbole, man könnte sie auch als bildhafte bezeichnen, bieten ihre Bestandteile nicht nacheinander, sondern gleichzeitig dar. Die Beziehungen, die ihre zum Beispiel visuelle Struktur bestimmen, können auf einmal als Ganzes, zum Beispiel im Akt des Sehens, erfasst werden. Ihre Komplexität ist nicht, wie im Diskurs, durch die Anzahl der einzelnen Inhaltselemente begrenzt. Der Symbolismus unserer Sinneswahrnehmung ist nicht diskursiv. Der kaleidoskopischen Flut der Eindrücke ist das sprachgeborene Denken nicht gewachsen. Das unseren Sinnen gegebene symbolische Material gehört der präsentativen Ordnung an. Das Bild, die uns vertrauteste Art eines präsentativen Symbols, setzt sich wie die Sprache aus Elementen zusammen. Auch sie stellen verschiedene Bestandteile eines Gegenstandes dar. Aber diese Elemente sind keine Einheiten mit unabhängiger Bedeutung. Licht- und Schattenflächen haben keine eigene Bedeutung, sie sind lediglich Kleckse, die erst im Ganzen eines Bildes einen Sinn ergeben. Sie besitzen keine festgelegte Bedeutung außerhalb ihres Kontextes. Der Symbolismus des Bildes lässt sich nicht in Grundelemente aufbrechen. Die Bedeutung dieser symbolischen Elemente kann nur durch die Bedeutung des Ganzen verstanden werden, durch ihre Beziehungen innerhalb einer ganzheitlichen Struktur. Wie bildet sich die Form des Mythos? Der Mythos führt in das Chaos der Wahrnehmung eine erste Ordnung ein. Aus der Vielfalt der Eindrücke hebt das mythische Denken zuerst alles hervor, was es in einer besonderen Weise ergreift, was den Charakter des Außerordentlichen und Besonderen besitzt. Diesem Ungewöhnlichen prägt das mythische Denken den Charakter der Heiligkeit auf. Indem auf diese Weise sinnliche Erregung zum ersten Mal einen Ausdruck findet, erreicht der Mensch eine neue geistige Stufe. Eine Unterteilung in verschiedene Bedeutungsschichten entsteht. Das magisch-mythische Bewusstsein unterteilt die ganze Welt in eine mythisch bedeutsame und eine mythisch irrelevante Sphäre. Auf primitiven Stufen des mythischen Bewusstseins erscheint die Heiligkeit selbst noch als eine Art Ding, das etwa in der Form eines Tabu einer Person oder Sache anhaftet. In der weiteren Entwicklung des mythischen Denkens geht dieser Charakter der Heiligkeit mehr und mehr auf in unserem Sinne ideelle Bestimmungen über. Jetzt sind es heilige Orte oder Stätten, Zeiten und heilige Zahlen. Auf alles Wahrgenommene wird der eine Grundgegensatz, der des Heiligen und Profanen projiziert. Dadurch gewinnt die ganze Welt einen neuen Gehalt. Einen Gehalt, den sie nicht von Anfang an hat, sondern der ihr erst in der mythischen Betrachtung erwächst. Alles Sein und Geschehen wird allmählich in ein Netzwerk der mythischen Beziehungen eingesponnen. Das mythische Denken setzt Raum und Zeit mit deren Inhalten gleich. Geografische Punkte lassen sich nicht neutral benennen. Im mythischen Denken ist jeder Ort von einem bestimmten Inhalt erfüllt. Jeder Punkt besitzt eine eigene Tönung, einen spezifischen mythischen Gefühlswert. Dieser lässt sich nicht begrifflich beschreiben, aber er wird unmittelbar erlebt. Der Raum wird unterteilt in einen gewöhnlichen, allgemein zugänglichen Bezirk und einen anderen, der als heiliger Bezirk von seiner Umgebung abgetrennt erscheint. So bedeutet Templum übersetzt das Abgegrenzte, ein abgemessenes Stück Land, das man einem Gott weiht. Die Orte und Richtungen im Raum werden unterschieden, indem sie mythisch verschieden gewertet werden. Jeder mythisch bedeutsame Inhalt bildet gleichsam ein eigenes Seinsgebiet. Es kommt zu einer Abbildung an sich nicht räumlicher, sondern emotionaler Qualitäten am Raum. Eine Übersetzung von Gefühlen und mit ihnen verknüpften Bedeutungen in räumliche Bilder findet statt. Durch diese Konnotationen werden räumliche Bilder zu präsentativen Symbolen. Dasselbe geschieht mit der Zeit, mit der Zahl, ja mit allem, das das mythische Bewusstsein als etwas Besonderes begreift. Auch jede Zahl hat ihr eigenes Wesen, ihre eigene individuelle Natur, die ihr Wesen und ihre Kraft auf alles überträgt, was durch sie gezählt wird. Was in irgendeiner Weise an der heiligen Zahl teilhat, wird selber heilig. Für den Mythos gibt es auch keine gleichmäßige Dauer, sondern die einzelnen Zeitabschnitte besitzen in sich selber eine Eigenart, ein eigenes Wesen und eine eigene Wirksamkeit. Die Rhythmen der Natur, der Wandel des Tages in die Nacht, das Erblühen und Vergehen der Pflanzenwelt, die zyklische Folge der Jahreszeiten werden als Abbild des Lebens erfasst. Der Frühling ist die Jugend und der Herbst oder vielleicht eher der Winter das Alter. Dadurch entsteht ein mythisches Zeitgefühl, das zwischen dem subjektiven Erleben und der Wahrnehmung der Natur die Brücke schlägt. Der Osten ist der Ursprung des Lichts und damit auch die Quelle alles Lebens, während der Westen als der Ort der sinkenden Sonne von allen Schauern des Todes umweht wird. 7. Was für eine Rolle hat der Mythos in der Psychoanalyse? Der Mythos bildet eine primäre geistige Matrix, mit deren Hilfe die Welt begriffen werden kann. Wilfried Bion nennt so etwas Präkonzeption. Der Mythos löst sich vom unmittelbaren Eindruck des Gegebenen ab und führt eine erste geistige Ebene ein. Da es sich bei den Bildungen des Mythos um etwas Geistiges handelt, kann in ihnen Bedeutung entstehen. Sie sind ein Besitz des Geistes geworden und können zum Denken verwendet werden. Die Eigenschaften des Mythos haben zumindest zwei wesentliche Implikationen für die Psychoanalyse. Erstens, welche Funktion hat der Mythos im Kontakt mit dem Unbewussten? Die Eigenschaften des Mythos müssen bedacht werden, wenn wir in Kontakt mit dem Unbewussten treten wollen. Für Wilfried Bion muss eine Deutung folgende Dimensionen haben. Erstens, Ausdehnung im Bereich der Sinne. Zweitens, Ausdehnung im Bereich des Mythos. Drittens, Ausdehnung im Bereich der Passion. Auf erstens und drittens möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Die Ausdehnung im Bereich des Mythos meint die Herstellung eines Zusammenhanges mit einem persönlichen oder mit öffentlichen Mythen. Diese Mythen dienen Psychoanalytikerinnen in der Praxis zur Konstruktion von Modellen, ohne die sie ihre Patienten nicht im Sinne der Psychoanalyse verstehen können. Ohne die mythische Komponente fehlt der Deutung eine notwendige Dimension, um den latenten Gehalt der Patientin zu verstehen und damit Zugang zum Unbewussten zu finden. Donald Meltzer formuliert es so: In jeder Wissenschaft, daher auch in der Psychoanalyse, brauchen wir Instrumente zur Untersuchung. Wir brauchen ein Instrument, das bestimmte Reaktionen des Objekts, das es zu erforschen versucht, sein Verhalten oder seine Struktur registriert. Um welches Instrument es sich auch handelt, es muss eine Struktur haben, die der des untersuchten Gegenstands analog ist, damit es Aussagen machen kann, die eine verständliche Beziehung zum Forschungsgegenstand haben. Mythen sind solche Instrumente für die Psychoanalyse. Bion hat dafür plädiert, in der klinischen Arbeit den Traum als persönlichen Mythos zu betrachten. Beide, Traum wie Mythos, entstehen aus der geistigen Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Erfahrung. Sie sind symbolische Darstellungen des Erlebten. Die Bedeutung bestimmter Erfahrungen bleiben für Patientin und Analytikerin unzugänglich, sofern sie nicht im Licht dieses persönlichen Mythos gedeutet werden. Eine psychoanalytische Theorie, die als wissenschaftliche Theorie nach den Regeln der diskursiven Logik gebildet wurde, kann uns Erfahrungen erklären. Durch sie können wir wahrscheinlich sämtliche Interpretationen finden, die möglich sind. Allerdings besteht die Gefahr, dass wir in die Sackgasse der Abstraktion geraten, dass wir uns von der emotionalen Erfahrung der Patientin zu weit entfernen. Deshalb ist das Werkzeug, das die Analytikerin braucht, um sich dem Unbewussten zu nähern, primär nicht die Theorie, sondern der Mythos. Der manifeste Inhalt des Traums und der Mythos besitzen die Eigenschaft dessen, was Bion ausgewählte Tatsache nennt. Das heißt, dass bestimmte Erfahrungselemente, die zwar vorher bekannt waren, aber nicht miteinander zusammenzuhängen schienen, im Traum bzw. Mythos verknüpft werden. Dadurch wird eine bisher nicht zugängliche emotionale Erfahrung in eine symbolische Form gebracht. Und es wird möglich, über sie nachzudenken. Diese Art der Symbolik steht aber nicht in Übereinstimmung mit den Prinzipien wissenschaftlicher Theorien. Sie ist nicht durch bewusste rationale Prozesse hervorgebracht worden. Die ausgewählte Tatsache repräsentiert die Beziehungen zwischen den Elementen einer Erfahrung im Unbewussten. Hier gelten die Gesetze des Primärprozesses. Sie können daher ihren Ausdruck nur im Traum oder Mythos finden, in Form der präsentativen Symbolik. Traum und Mythos können eine Matrix zur Verfügung stellen, aus der Deutungen abgeleitet werden können. Wenn Deutungen stattdessen von Theorien ausgehen, besteht die Gefahr, den Kontakt zur unbewussten Realität des Patienten zu verlieren. Zweitens, welche Funktion hat der Mythos als Teil des psychischen Apparats? Der Mythos ist auch etwas, auf das sich die Untersuchung in der Psychoanalyse richten kann. Er ist ein Teil des primitiven Apparates, mit dem das Individuum ausgestattet sein muss, um aus Erfahrung lernen zu können. Mythen, besonders der Ödipus-Mythos, spielen eine wesentliche Rolle beim Wachstum der Psyche. Sie sind ein wesentlicher Teil des Apparates zum Lernen in frühen Stadien der Entwicklung. Sie stellen dem Kind Bilder zur Verfügung, die Bedeutung aufnehmen können. Die private Version des Ödipus-Mythos befähigt die Patientin, ihre Beziehung zu den Eltern zu verstehen. Ohne diesen Mythos bleibt die Patientin ohne den Apparat zurück, der sie in die Lage versetzen würde, die Beziehung der Eltern zu verstehen und sich so auf sie einzustellen. Der private Mythos hat eine wichtige Rolle bei dem Versuch des Individuums, durch Erfahrung zu lernen, analog der Rolle, die öffentliche Mythen als Merk- und Gedächtnissysteme in der Entwicklung von Gruppen spielen. Daher betrachtet Bion den Ödipus-Mythos als integralen Bestandteil des menschlichen Geistes. In der Psychose werden gewöhnlich die ödipalen Elemente zersprengt. Der Patientin fehlt fortan die innere Matrix, mit deren Hilfe sie die elterliche Beziehung verstehen und sich der Realität anpassen könnte. Der Erste, der das erkannt hat, dürfte Freud gewesen sein. Der Ödipus-Mythos war das Instrument, das Freud bei der Entdeckung der Psychoanalyse half. Das Freud in die Lage versetzte, den Ödipus-Komplex zu entdecken, das ödipale Material zu denken. Aus dem Mythos abstrahierte Freud die Theorie. Andere, wie Bion oder John Steiner, haben andere Bedeutungen aus diesem Mythos heraus bzw. in ihn hineingelesen. Der Ödipus-Mythos ist nicht auf die Theorie des Ödipus-Komplexes reduzierbar, er ist sozusagen überdeterminiert. Das hat mit der präsentativen Natur der Symbolik des Mythos zu tun. Er stellt Elemente zur Verfügung, die in sich nicht eindeutig definiert sind, die sich aber zu immer neuen Bildern, in unserem Fall Theorien, kombinieren lassen. Um zum Abschluss noch einmal mit Bion zu sprechen. Der Mythos stellt uns ein Gebilde, das von Ahnungen durchdrungen ist, eine Präkonzeption zur Verfügung. Aus dem Mythos lassen sich im Kontakt mit der Erfahrung Konzepte, das heißt wissenschaftliche Theorien, aber auch Deutungen bilden. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus